Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Man kann das Leben nach folgenden Regeln gestalten und Menschen unter diesem Aspekt betrachten, liebe Gemeinde. Ich lese euch eine Lebensregel von Arno Backhaus. Das Leben ist kein Honigschlecken. Man kann nicht früh genug damit beginnen, es ernst zu nehmen. Die ersten Gedanken beim Aufwachen gelten der Schwere des Tages und den Widerwärtigkeiten des Lebens. Noch besser ist, vor dem Einschlafen darüber zu meditieren, damit man die negativen Gedanken beim Aufwachen gleich zur Hand hat. Man kann es so machen. Ich lese Gottes Wort zur Predigt und bitte euch dazu aufzustehen. Ich lese aus Kolosser 1. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, Vater, dass du zu uns redest, dass du uns ermutigen und stärken möchtest. Möchte ich bitten, dass du nicht nur unsere Ohren öffnest, sondern auch unsere Herzen, dass es eindringt und dass wir dann nach diesem Wort uns auch ausrichten und leben. Amen. Bitte wieder Platz nehmen. Also man kann nach diesen Lebensregeln, die ich vorgelesen habe, seinen Tag gestalten. Oder wir können es wie Paulus machen, der hat einen etwas anderen Ansatz. Er hat eine andere Perspektive. Schauen wir erst einmal, was passiert vor dem, was ich gelesen habe, denn es steht dort angefangen mit deshalb. Dann ist immer gut, dass man fragt, weshalb? Weil wenn man einen Text einfach mit deshalb anfängt, dann ist es irgendwie so, ja, das muss ja irgendeinen Grund haben. Paulus schreibt zuerst einmal, an wen der Brief gerichtet ist. Und zwar an alle, die aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden sind. Und damit zu Gottes heiligem Volk gehören. Das ist vielleicht nicht der größte Teil der Leute in Kolosse. Aber der Brief wurde ja auch an andere Gemeinden noch weitergegeben und da wurden auch andere wieder angesprochen und ermutigt, die eben auch zu Christus gehören und zu seinem heiligen Volk. Und die, die das vielleicht noch nicht erreicht hatten, dass sie zu seinem heiligen Volk gehörten, die konnten das ruhig auch hören. Denn Potenzial für Richtungswechsel gibt's ja immer. Und Paulus hat etwas für die Gemeinde am Herzen. Zunächst einmal Wünsche. Er wünscht der Gemeinde Gnade und Frieden von Gott. seine Gnade, ein unverdientes Geschenk und seinen Frieden von Gott dem Vater. Und er betet für die Gemeinde. Das tut er regelmäßig. Und er ist im Kontakt mit der Gemeinde. Das dürfen wir uns jetzt allerdings nicht vorstellen wie bei uns. Telefon, WhatsApp, Mail und wie sie alle heißen, diese ganzen Medien, mit denen wir jetzt konstant in Verbindung sein können. Es war ein Mitarbeiteraustausch. Epaphras reiste zu Paulus und reiste auch wieder zurück in die Gemeinde und so tauschten sie die Neuigkeiten voneinander aus. Und es ging eben auch nicht mit dem Flugzeug und mit der Bahn und mit der U-Bahn, sondern zu Fuß und vielleicht auch mal mit einem Esel oder mit einem Kamel, aber es dauerte halt. Und das Gebet hat zwei Teile. Zunächst einmal dankt Paulus für die Gemeinde, nämlich für ihren lebendigen Glauben an Jesus Christus und für die Liebe, die sie füreinander hatten, aber auch gegenüber allen, die zu Jesus gehörten. Ihr Ansporn ist die Hoffnung, die sie in der Botschaft und durch die Botschaft erhalten und wie sich diese Botschaft ausbreitet vor Ort und auch in der ganzen Welt. Und das steht jetzt vor dem Deshalb. Er richtet diesen Brief an Kinder Gottes, er dankt für sie und er bittet für sie. Und die Fürbitte, das ist, wo wir jetzt einsteigen. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Das ist das Gebet, das Paulus für die Gemeinde hat. Wenn ihr also jemals mal nicht wisst, was ihr für irgendjemanden beten sollt, weil ihr gerade nicht wisst, wo steht der Mensch, kein Problem, das ist ein tolles Gebet. Ich bitte Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Und wie soll das geschehen? Die Voraussetzung ist, dass wir Weisheit, Einsicht und Erkennen haben von Gottes Willen, dass Gott durch seinen Geist etwas bewirkt. Es ist also nicht etwas, um das ich mich bemühe, wo ich mich abstrampel, das zu erreichen, wo ich mich anstrenge und alles reingebe, dass ich das auch alles bekomme, sondern es ist zuerst Gottes Wirken an und in uns. Das ist individuell an jedem Einzelnen, aber auch an uns in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wann immer es um wirklich etwas ganz Wichtiges geht, das sich in unserem Leben tut und ändert, dann ist es immer Gottes Handeln und Wirken an uns, in uns und durch uns. Und dies ist der Schlüssel zu einem segensreichen und wertvollen Leben. Und das finden wir auch an anderer Stelle. Gott wirkt wollen und vollbringen, das lesen wir im Philipperbrief. Und Gott selbst, der Frieden, schafft in uns, was wir nicht tun können. Also die Basis für das, was Paulus für die Gemeinde erbittet, Weisheit und Erkenntnis, das kommt durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Gebet enthält ein Was und Wofür und Warum. Was, es geht um Einsicht oder um Weisheit und die Erkenntnis des Willen Gottes. Weisheit ist laut Dr. Google durch Erfahrung gewonnene Lehre, durch Lebenserfahrung, Abgeklärtheit, gewonnene innere Reife. Okay, also ich werde schlau, wenn ich viel Erfahrung mache, wenn man es kurz fasst. In der Bibel ist es etwas anders. Das Wort, das hier gebraucht wird, heißt Sophia. Haben wir irgendjemanden, der Sophia heißt? Wir haben jemanden, der Sophia heißt. Na wunderbar. Ob das jetzt für den gilt, weiß ich nicht. Aber wer so heißt, der hat einen wunderbaren Namen. Sophia heißt das Wissen, wie ich meine Beziehung zu Gott einrichte und gestalte, um aus dem heraus mein Leben und meine Beziehungen zu anderen gestalte. Der Anfang der Weisheit ist laut Psalm 111 die Furcht des Herrn. Also Weisheit ist kein Ansammeln von viel Wissen und viel Schleue, sondern der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Salopp ausgedrückt könnte man sagen, es ist die Grundlage zur Weisheit ist das Erkennen, das Anerkennen und Bekennen, dass Gott Gott ist und ich es nicht bin. Und dieses Erkennen macht wirklich frei. Denn damit lastet nicht die Verantwortung und alle Last der Welt auf meinen Schultern. Und das macht weise. Noch zentrierter bringt es dann das Neue Testament auf den Punkt. Christus ist unsere Weisheit. Wenn wir ihn haben, dann haben wir auch Weisheit. Das zweite, wofür er bittet, Weisheit und die Erkenntnis. Laut Dr. Google ist Erkenntnis die Einsicht, die durch die Verarbeitung von Eindrücken und Erfahrungen gewonnen wird. Also etwas, was ich erlebe, das wandle ich dann um und dann habe ich eine Erkenntnis. Dann bin ich auch wieder ein Stück schlauer geworden. Aber Gottes Wort benutzt natürlich auch wieder etwas anderes. Und das Wort heißt Pneumasynesis. Und das ist die Fähigkeit, sich kritisch mit Menschen, Dingen und Umständen zu befassen und zu bewerten, was gut und richtig ist. Und zwar in der Bindung zum Heiligen Geist. Da haben wir es wieder, der Heilige Geist. Es ist sein Wirken, dass wir uns mit dem, was uns umgibt, mit Menschen, Dingen und Umständen, kritisch auseinandersetzen und dann auch entscheiden können, was gut und richtig ist und das auch tun. Und diese Weisheit und diese Erkenntnis, die soll dazu dienen, dass wir den Willen Gottes erkennen. Der Wille, laut Dr. Google, heißt die Fähigkeit, sich für bestimmte Handlungen zu entscheiden. Also ich kann meinen Willen aktivieren, in der Früh stehe ich auf oder nicht. Was schwierig ist, wenn die Decke aus Blei ist. Weil dann will die nämlich nicht weg. Da kann man wollen, wie man will. Aber darum geht es auch hier nicht. Das Wort, das hier benutzt ist, heißt Telema. Und der Sitz des Willen ist im Herzen. Nicht im Verstand. Er ist im Herzen. Der Wille Gottes ist frei. Niemand kann ihn beeinflussen. Er ist motiviert aus Liebe. Gottes Willen richtet sich aus seiner Liebe heraus an uns. Er hat eine eigene Logik. Da können wir nicht mithalten. Wenn wir allein über seine Liebe nachdenken, ich kann sie nicht begreifen und verstehen, aber ich bin dankbar für sie. Und sein Wille ist selbstverpflichtend und damit verlässlich. Das, was er sagt, wird er tun. Im Römerbrief im 12. Kapitel heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Wir sind nicht weise, weil wir viel erfahren haben und schlau geworden sind. Wir haben keine Erkenntnis, weil wir Einsichten gewonnen haben über viele Dinge, sondern das ist, was Gottes Geist in uns wirken will, dass wir Weisheit haben, die an Gott gebunden ist und dass wir Erkenntnis haben, die durch den Geist gewirkt ist. Und dann dürfen wir diesen Willen Gottes erkennen. Hast du dich schon mal gefragt, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Hat das schon mal jemand gefragt, so sich ganz persönlich, so, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Ich habe eine Zeit lang am Tauernhof gearbeitet und das war eine der gängigsten Fragen der jungen Leute, ja, was will denn Gott für mein Leben? Zum Beispiel, welchen Beruf soll ich ergreifen? Dann habe ich immer gesagt, es ist vollkommen egal, welchen Beruf du ergreifst. Es gibt einige Ausnahmen, da kannst du das schon mal, also Bankräuber geht nicht. Dieb geht auch nicht. Zuhälter ist auch keine Option. Aber ob du jetzt Bauer wirst oder Handwerker oder Banker, ist vollkommen egal, wenn du es zur Ehre Gottes tust. Darin finden wir nicht unbedingt den Willen Gottes. Ob ich jetzt eine grüne oder eine blaue Hose in der Früh anziehe, ja, das ist meine eigene Entscheidung. Vielmehr können wir uns fragen, wenn es um den Willen Gottes geht, und da können wir wieder in Gottes Wort Einschau halten. Und Gott sagt, was er von uns möchte, was sein Wille ist, dass wir Liebe üben, dass wir Gottes Wort halten und dass wir demütig sind vor ihm. An anderer Stelle sagt er auch, dass wir Freude unter allen Umständen haben, in beständigem Gespräch mit Gott sind und dankbar in allem sind. Also wenn du nach dem Willen Gottes fragst und nur diese beiden Stellen hast, dann haben wir eigentlich schon genug zu tun. Also wenn ich sage, ich möchte den Willen Gottes wissen und jetzt habe ich ihn und jetzt will ich ihn auch umsetzen in meinem Leben, na dann musst du dich nicht mehr sorgen, ob du jetzt eine grüne oder eine blaue Hose anziehst, welchen Beruf du ergreifst, ob du heute in die Arbeit gehst oder nicht. Da ist so viel mehr als das. Und dieser Wille Gottes, der ist gut. Gut für mich, meine Beziehung zu ihm und meine Beziehung zu anderen Menschen. Und wenn du vielleicht auch sonst nicht weißt, was du für andere beten kannst, auch hier ist wieder eine gute Vorlage. Wofür gibt er uns das alles? Damit wir ein Leben führen können, durch das er geehrt wird. Gott möchte, dass wir mit unserem Leben ihn ehren. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Mit allem, was der Tag so bietet. Und ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist. Durch die Erkenntnis und durch die Weisheit und das Verstehen seines Willens werden wir tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und wir werden Gott immer besser kennenlernen, weil wir immer mehr wissen, wir sind von ihm abhängig, auf ihn hingewiesen und wir brauchen seinen Heiligen Geist für das Leben. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Und wieder ist es sein Wirken. Es ist nicht, worum ich mich bemühe, sondern es ist ein Geschenk von ihm. Und warum gibt er uns das alles? Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Ein gegebenes Recht. Es ist kein genommenes Recht. Wir haben oft den Anspruch auf viele Dinge und sagen, das ist mein Recht. Ich habe ein Recht auf Gesundheit. Ich habe ein Recht auf Wohnen. Ich habe ein Recht auf Arbeit. Ich habe ein Recht auf dies und auf jenes. Das können wir so sagen. Aber in Gottes Wort gibt es nur eins, von dem wir mit Recht sagen können, das ist mein Recht. Und das sagt er uns selber zu in Johannes 1. Denen aber, die an Jesus Christus glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Du kannst heute hier rausgehen und jedem erzählen, ich bin ein Kind Gottes. Nicht, weil ich mir das einbilde oder weil ich mir das wünsche, sondern weil er mir das zugesagt hat. Ich glaube an Jesus Christus, meinen Herrn, und mit dem habe ich das Recht, mich Kind Gottes zu nennen. Was für ein immenses Vorrecht. Und Kinder erben nun mal. Das ist so. Und er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Und das sind Dinge, die wir uns nicht einbilden und erträumen, sondern die sind uns zugesprochen. Das hat er schon getan. Er hat uns befreit. Er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst und sind unsere Sünden vergeben. Wir warten nicht auf irgendwas, sondern es ist schon da. Alles beginnt mit Gottes Wirken, seinem Geben, seinem Handeln an uns. Von Gott geht alles aus und geht auch wieder zu ihm hin, indem unser Leben ihn ehrt. Er hat schon alles getan und wir können befreit und fröhlich leben und jedem erzählen, ich bin ein Kind des Höchsten. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns so ermutigst und stärkst, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, um in dieser Welt als deine Kinder zu leben. Herr, dass wir dich ehren können, auch durch unser alltägliches Leben. Dass wir Freude haben können, auch wenn die Umstände nicht gut sind. Und dass wir Frieden haben, Frieden, den nur du geben kannst, Herr. Ich danke dir für dieses Wort. Möge es uns begleiten in die kommenden Tage. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen von dem angefangenen Lied. Hundertsechsundneunzig.